Ich zitiere aus dem Roman Alles ist Gold von Lisa Roy. Da heißt es über die Romanheldin Jana: Wie konnte das passieren? Wie konnte es passieren, dass sie fast 30 ist und nichts weiß? Nicht, wer sie ist, nicht, was sie sich zutraut, nicht, was sie will, nichts, nicht einmal erfolgreich verhüten kann sie. Wie konnte das passieren? Zitat Ende. Jana ist nach einem One-Night-Stand schwanger und verloren in der Welt. Die Autorin Lisa Roy schickt sie dann auf eine abenteuerliche Reise. Guten Tag, Lisa Roy.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Jana trifft dann in einem Imbiss Miral. Wer ist diese Miral?
Miral ist eine Frau, die ganz anders ist als Jana. Die ist ein paar Jahre älter und vor allem wesentlich klarer. Also ganz selbstbewusst, ganz souverän. Zumindest auf den ersten Blick, weiß, was sie will, weiß quasi, wie die Welt funktioniert und hat ganz viele Antworten, während Jana ganz viele Fragen hat.
Und dann gehen die beiden auf die Reise nach Italien. Was ist das für eine Reise, die die beiden da machen?
Es ist eine ganz spontane. Die beiden treffen sich zufällig in einem Kölner Imbiss und brechen direkt auf. Es ist eine spirituelle auch. Also Jana stellt sich große Fragen und sucht auf dieser Reise Antworten. Und es ist auch eine Reise, in der eine neue Freundschaft entsteht.
Die Freundschaft zwischen Jana und Miral. Jetzt wird es wirklich abenteuerlich auf dieser Reise. Also es wird erst dramatisch, nicht? Jana bekommt eine Fehlgeburt. Ganz tragisch schildern sie das. Und Jana begegnet in Italien der Mutter Gottes in einer Kirche. Das klingt jetzt sehr ungewöhnlich. Wie kommt sie denn in diese Kirche?
Also Jana irrt umher durch das fiktive Städtchen, in dem die beiden dort angekommen sind. Sieht eine alte Kirche und daneben so eine Art Bücherschrank. Etwas, was auf den ersten Blick für einen Bücherschrank hält. Stellt aber dann beim Näherkommen fest, dass es ein Schränkchen ist, in dem unter anderem kleine Flaschen Weihwasser zu Verkauf liegen. Und genau, schnappt sich eine von denen und probiert einen Schluck.
Auf die Weihwasserfläschchen kommen wir gleich noch zu sprechen. Jana trifft aber auch Maria in der Kirche. Mhm. Was fasziniert Jana an Maria? Jana ist ja selbst evangelisch, muss man wissen, und aus der Kirche ausgetreten. Jetzt schon ungewöhnlich, dass sie sich von der heiligen Maria so angezogen fühlt.
Ja, ich möchte es dem Leser überlassen, quasi, was da in Anführungszeichen wirklich passiert. Sie hat auf jeden Fall ein Erlebnis in dieser Kirche, das auch etwas so mit der sinnlichen Erfahrung dieser katholischen Kirche zu tun hat. Nämlich riecht sie den Weihrauch, aber sieht auch eine Marienstatue, die etwas mit ihr macht.
Jana sieht das junge Mädchen in Maria ungewollt schwanger und bereit, sich mit einer mutigen Lüge aus einer unmöglichen Situation zu retten. Und gleichzeitig sieht sie die alte Maria, die Mutter, die ihr erstes Kind an unsagbare Gewalt verliert und glauben muss, dass es für Größeres gestorben ist. Zitat Ende. Da kommt Maria Jana ganz nah. Zum Teil kann sie sich sogar damit identifizieren, oder?
Also Jana hat, wie man jetzt in dem Teil auch schon erkennt, so ein ambivalentes Verhältnis, glaube ich, zu Maria und fällt so rein und raus aus einer übernatürlichen Erklärung für Marias Lebensweg und allem, was ihr geschehen ist. Sie identifiziert sich auf jeden Fall total damit, dass diese Frau schwanger ist und in einer hilflosen Situation, so wie sie selbst auch.
Ja, und dann kommen wir zu dem Weihwasser. Mhm. Das ist da in einer Holzkiste mit Marienaufdruck, kleine Fläschchen. Was hat es mit diesen Plastikflaschen, mit diesem Weihwasser auf sich?
Der Roman ist absolut nicht autobiografisch, aber als ich vor Jahren während Corona oder so, als man gerade wieder reisen durfte, in Italien war, in Bologna, habe ich in einer Kirche solche kleinen Fläschchen gesehen und habe das auf den ersten Blick für Desinfektionsmittel gehalten, weil unser ganzes Leben ja von diesen kleinen Desinfektionsmittelfläschchen irgendwie belagert war während der Pandemie und habe dann verstanden, dass dort Weihwasser verkauft wird und das hat mich irgendwie gefreut, das so in so kleinen Plastikfläschchen Weihwasser zu sehen und das habe ich so mir lange Jahre gemerkt, ist bei mir geblieben und hat dann den Weg in den Roman gefunden.
Das ist jetzt wirklich ein bisschen ungewöhnlich, denn Jana trinkt Weihwasser. Warum macht sie das? Was verspricht sie sich davon?
Ich denke, Jana ist auf der Suche nach etwas Übersinnlichem, was aber nicht nur im Kopf stattfindet. Jana versucht, denke ich, bis zu diesem Punkt in ihrem Leben, sich alles durch so intellektuelle Arbeit und Nachdenken zu erklären und kommt auf dieser Reise aber auf den Gedanken, dass es mehr braucht als das, dass es auch eine körperliche Erfahrung sein muss und nicht alles durch Denken zu lösen ist. Und ich mochte die Idee, dass man sich so etwas Übersinnliches einverleibt, so Eucharistiefeier-ähnlich, was aufnimmt.
Wie haben Sie sich denn selbst als Autorin angenähert? Sie mussten sich ja dann mit dem oder haben sich mit dem Thema wahrscheinlich beschäftigt.
Genau, ich habe viel gelesen natürlich über Marienerscheinungen in der Zeit und wem sind die so erschienen und wie und in welchen Kontexten. Und auch da kam Jana mir wie eine ganz gute Kandidatin vor, quasi als so nicht-katholische Frau in Notlage. Also mir gefällt die Idee, dass Gott sich quasi oder die Mutter Gottes diesen Menschen zeigt.
Das ist aber wirklich eine echte Herausforderung, denn die Gefahr besteht ja, dass man pathetisch wird, dass es komisch wird. Also da gibt es viele Stolperfallen, oder?
Ja, total. Also war auf jeden Fall auch das Schwierigste am Roman, auch so im Lektorat, diese Marienerscheinungsmomente quasi auszuloten und wie sehen die aus und wie fühlen die sich an. Und genau, es ist so leicht natürlich in ganz viele Kitschfallen zu tappen. Und es ist auch leicht, glaube ich, und ich hoffe, dass ich das vermieden habe, die LeserInnen, gerade die vielleicht Nicht-Christlichen, zu verlieren auf dieser Reise.
Jana singt in ihren Körper, als würde ihr Geist sich in seinem vollkommenen Heim einrichten. Jana genießt die wohlige Schwere, achtet auf das Gold in ihrem Bauch, auf das Gefühl von Frieden und Stille. So hört sich das dann in ihrem Roman an. Das klingt jetzt wirklich nicht pathetisch und auch nicht kitschig, finde ich.
Das freut mich, aber es war ein langer Weg dahin. Es war mir wichtig, dass ihre übernatürliche Erfahrung keine ist, wo sie sich quasi los wird und so entschwebt und ganz Geist wird, sondern dass es eine ist, die was zu tun hat mit Sinken und eher in ihren Körper rein als aus ihrem Körper herauszutreten.
Je weniger Menschen glauben, und das ist ja heute so, je weniger Menschen glauben, desto mehr sehen die, die es tun, wie Wahnsinnige an. Das schreiben Sie auch in Ihrem Roman. Früher wäre das vielleicht vor 300 Jahren, wäre das gar nicht so ungewöhnlich gewesen, oder?
Nee, da wäre das nicht so ungewöhnlich gewesen und da hätte das Umfeld vor allem anders reagiert, wenn man von so einer Erfahrung berichtet. Jana lebt in einem sehr atheistischen Umfeld, also in einem Umfeld, wo vielleicht hier und da Leute auf dem Papier noch evangelisch oder katholisch sind, aber niemand praktiziert. Heißt, sie ist ziemlich allein mit der Erfahrung und trifft aber dann im Laufe des Buches Menschen, die offener sind für die Idee so einer Marienerscheinung.
Trifft zum Beispiel einen Pilger, der sagt ihr, ich glaube, man braucht eine Bereitschaft zum Verlust von Kontrolle, zum Loslassen, um das Heilige im Leben zu spüren. Und dazu passt auch das Motto ihres Romans, das vorneweg steht. Das ist ein Zitat von Augustinus. Wenn du es begreifst, ist es nicht Gott, hat Augustinus gesagt. Sehr schwierig, denn wir möchten nicht doch begreifen.
Ja, es ist sehr schwierig. Für mich ist es auch sehr schwierig. Ich bin so ein bisschen gehemmt, weil mein eigener Glaube so unausgegoren ist, darüber zu sprechen. Aber ich merke, für mich funktioniert es nur, wenn ich den Anspruch loslasse, alles zu verstehen. Und wenn ich mich traue, in unserer Welt, die ja nun mal, also zumindest meine kleine Welt, wo es eher um so ein faktenbasiertes Wissen geht, wenn ich mich mit meinen Freunden und Freundinnen unterhalte, ist da nicht viel Raum für Dinge für wahr zu halten, weil sie sich wahr anfühlen.
Das kann meine Religion sein, denkt Jana, ein echter Marienkult, eine ganze spirituelle Bewegung, die auf die seelische und körperliche Zufriedenheit der Marias dieser Welt ausgelegt ist, deren höchstes Dogma die Mädchenzeit ist, Zitat Ende. Da treiben Sie es ja wirklich weiter. Ist ja fast Jana auf dem Weg, katholisch zu werden. Ist das ernst gemeint?
Also Jana meint's ernst. Ich denke, Jana hat ihre, wie viele Leute, ihre Skrupel, sich dann so ganz einzulassen auf so die Kirche als Institution. Aber fühlt auf jeden Fall in dem Moment, dass eine Religion, die sich den Schwächsten verschreibt, die richtige Religion für sie sein kann.
Heißt ja auch einmal in ihrem Roman, es muss ja nicht Katholizismus sein, es geht erstmal darum, einfach loszulaufen.
Genau.
Ihr Roman ist so religiös aufgeladen. Joachim und Anna heißen die Eltern, das sind die Großeltern auch von Jesus. Ja. Also dem begegnet man in ihrem Roman überall. Einmal schreiben sie auch, ob es nun eine Psychose, eine Halluzination oder Gottes Werk höchstpersönlich ist, darauf kommt es gar nicht an. Worauf kommt es denn an?
Das ist die Frage. Worauf kommt es an? Ich glaube, für Jana geht es darum, loszulassen und sich zu trauen, Dinge mehr zu fühlen als zu begreifen und aufhören zu wollen, das zu verstehen oder irgendwie sich alles erklären zu können, was sich daran gut und heimisch und wahr anfühlt.
Jetzt wollen wir aber nicht den Eindruck erwecken, es handelt sich hier um einen rein Marienerscheinungsroman. Das ist nur ein Teil Ihres Romans. Also ja. Miral spielt auch eine wichtige Rolle. Und da geht es auch um Beziehung und um Mutterschaft. Mhm. Also Miral und Hendrik sind zusammen. Und Miral kommt gar nicht damit klar, dass sie diese Rolle der Mutter aus dem Blickwinkel einer patriarchalen Welt erfüllen soll.
Der ganze Erzählstrang mit Miral beschäftigt sich nicht explizit mit Religiosität. Also der Schluss, zu dem Miral kommt, nämlich, dass es um Gemeinschaft geht und dass das, was sie an moderner Mutterschaft vermisst, Gemeinschaft ist, der kommt mir wiederum sehr christlich vor. Sie, wie viele Frauen und viele Mütter in unserer Gesellschaft, findet die Rolle der Mutter undankbar, während sie aber ihr Kind sehr liebt und merkt, dass die gesellschaftlichen Ansprüche an sie als Mutter ganz andere sind als an ihren Mann, Ex-Mann als Vater und empfindet das als unfair.
Da spielen Sie auch ein bisschen mit den Formaten des Buches. Am Ende kommt ein regelrechte verschiedene Kapitel, die einem dazu auffordern, was man tun muss, wie es weitergehen kann, wie man wirklich auch gleichberechtigt leben kann.
Ich wollte ein Buch schreiben, das sich traut, nicht so ironisch distanziert zu sein, sondern sich traut, über die echten Dinge zu reden und alle Coolness, die oft über der Beschäftigung mit solchen Themen steht, wegzulassen, sondern zu gucken, worum geht's denn?
Wie war denn da die Reaktion Ihres Umfelds so, wenn Sie erzählt haben, ja, ich versuche da auch mal, mich dem Übersinnlichen zu nähern? Sind Sie da auf Unverständnis gestoßen?
Also in meinem engen Bekannten- und Freundeskreis nicht, denn die Leute müssen sich ja seit Jahren von mir alles Mögliche anhören zu meiner endlosen Beschäftigung mit Religion und mit Gott und auch mit Sekten. Also mich interessiert sehr doll, wie Leute glauben, wie Glauben funktioniert. Also nicht irgendwie strukturell in der Welt, sondern so in den Köpfen und Seelen von Menschen. Heißt, alle Leute, die mich gut kennen, waren nicht überrascht. Mein Verlag war vielleicht ein bisschen überrascht.
Wieso?
Ich denke, die Sorge ist, dass Gott sich nicht so gut verkauft.
Wie viel von Ihnen steckt denn in Jana?
Also unsere Leben sind sehr unterschiedlich. Ich bin Mutter, ich bin viel glücklicher als Jana, ich bin viel gefestigter, ich bin ein paar Jahre älter. Also ich würde denken, dass die quasi die spirituelle Reise, die sie durchlebt, eine ist, die ich vielleicht in dem Alter auch durchlebt habe. Nicht Schritt für Schritt, aber so in den Grundzügen.
Was wir hier am Kölner Dom auch unbedingt erwähnen müssen, der Roman spielt auch in Köln, ist der Dom. Und da darf ich auch noch mal zitieren. Auf den Treppen vorm Dom schaut Jana hoch zu den beiden spitzen Türmen, denkt Demut, stellt sie sich vor, wie es für die Menschen, deren Welt damals zweigeschossig war, gewesen sein muss, hier im späten Mittelalter aufzuschauen. Erniedrigt im besten Sinne fühlt sie sich. Zitat Ende. Wie ist denn das gemeint, erniedrigt im besten Sinne?
Sie fühlt sich klein, aber nicht klein gemacht, sondern klein im Verhältnis zum Höchsten. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich immer mache, wenn ich aus dem Kölner Hauptbahnhof herauslaufe und aufschaue zu diesen riesigen Türmen. Und ich komme ja aus einer Welt, die nicht zweigeschossig ist. Heißt, ich kann immer gar nicht anders, als mir vorstellen, wie eindrucksvoll es gewesen sein muss, in einer Welt ohne Hochhäuser aufzuschauen, wenn ich schon so viele Jahre später so ein Demutsgefühl habe.
Fehlt es uns heute manchmal an Demut?
Ja.
Und am Ende, da steht eine Theateraufführung, ist auch ganz spannend. Und der Chor singt das Lied, der Mond ist aufgegangen. Was bedeutet Ihnen dieses bewegende, berühmte Lied?
Es schließt nicht zufällig mit diesem Lied ab. Es geht darum, dass einem Dinge bedeutsam sein dürfen, die man nicht sieht. Und vielleicht sehen hier auch so im biblischen Sinne von verstehen, dass einen Dinge durchs Leben tragen dürfen, die man nicht ganz begreift.
Alles ist Gold. Du musst nur lernen, die Welt im goldenen Licht zu sehen. Heißt Ihr Roman ja auch, alles ist Gold. Und am Ende heißt es, nicht alles ist Gold, aber alles Goldene ist es. Und das ist genug. Wie stehen diese beiden Zitate zueinander?
Das geht jetzt vielleicht so ein bisschen weit. Ich will auch nicht das ganze Buch vorweggreifen. Aber zu Beginn ihrer Reise denkt Jana, dass es ihre Aufgabe ist, den Sinn und quasi das Gold ins Leben hineinzudenken durch intellektuelle Arbeit. So, wenn sie sich genug konzentriert, dann kann sie alle Momente mit Bedeutung aufladen. Am Ende begreift sie, dass das eine übermenschliche Aufgabe ist, dass sie das gar nicht in sich hat, die Welt bedeutsam zu machen. Was sie tun kann, ist das Bedeutungsvolle in der Welt erkennen und annehmen, dass es was mit Gnade, also dass es ein unverdientes Geschenk ist, das ihr widerfährt. Und das anzuerkennen, ist vielleicht eher der Schlüssel zum Glück.
Also unsere Einstellung zur Welt und vielleicht auch den Mut, sich Dingen zu nähern, die wir gar nicht begreifen.
Ja, und den Mut, das Annähern, denke ich, als so der Weg ist das Ziel. Also für mich geht es um genau den Mut, sich mit Dingen zu beschäftigen, ohne den Anspruch zu haben, dass am Ende eine ganz klare, belegbare Wahrheit dabei herauskommt.
Und zu glauben bedeutet auch Mut. Mir sagte mal jemand, es reicht nicht immer nur am Beckenrand zu stehen. Man muss auch mal mutig genug sein, ins Wasser zu springen und gucken, was passiert.
Der berühmte Leap of Faith, ja.
Vielen Dank, Lisa Roy. Ihr Roman Alles ist Gold ist ein aufregendes, gewagtes und gelungenes Buch über die Suche nach Sinn. Ein durchaus religiös aufgeladenes Buch, das ein Schlüssel auch sein kann, sich dem Glauben an etwas Größeres als wir selbst sind zu nähern und uns darin auch zu verankern. Ein Buch über Freundschaft auch, über die Bedeutung von Gemeinschaft. Unbedingt ein Lobpreis auch über das Leben. Alles ist Gold. Das Buch von Lisa Roy ist im Rowohlt Verlag erschienen. Es hat 270 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.